Schon an? Super, sehr gut. Also, erstmals guten Morgen. Ich habe das noch gar nicht gesagt vorhin, oder? Schön bei euch sein zu dürfen. Das letzte Mal war ich, glaube ich, hier vor 8 Jahren oder sowas oder vor 7. Und seitdem haben wir auch nochmal Zuwachs bekommen, also Nummer 6 haben wir jetzt. Wir sind die Familie Allgeier. Meine Frau ist zu Hause geblieben mit den anderen Kindern. Eine Tochter ist gerade gar nicht da, die ist in Costa Rica. Die nächste, die da ist, die fahre ich nachher noch nach Österreich. Und die Nummer 3, die dort hinten steht, die größer ist als ich, die geht nach Neuseeland auf eine Bibelschule. Zu dem Hintergrund von uns, ich bin Missionarskind, meine Eltern waren Missionare in Tansania für über 14 Jahre. Ich bin auch dort geboren und nachdem ich in Deutschland wieder war, meinen Kfz-Mechanikermeister gemacht habe, eine Zeit lang auch in Nähe von Stuttgart, Sindelfingen gearbeitet habe bei Mercedes, hat Gott mich nochmal gerufen und gesagt, hey, da gibt's ein Land, wo ich dich gerne hinhaben möchte, und das war das Land Sansibar. Und Sansibar hat 98-99% Muslime, sunnitischer Ausrichtung, und dort hat Gott uns berufen als Familie zusammen meiner Frau, die ich vorhin gesagt habe, die ich in Kenia kennengelernt habe. Ja, vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Als ich sie kennengelernt hatte, ging gerade eine andere Beziehung zu Brüche, in die ich über 2 Jahre investiert hatte, nachdem ich festgestellt habe, dass die andere Dame nicht dahin wollte, wo ich hin will, und zwar nach Sansibar, wo ich mich berufen hinfühlt. Und als dann meine Doro, liebe Doro, Interesse bekundete, sagte ich ihr so, ja, pass auf, wir können gern was anfangen, aber hier sind erstmal 10 Punkte. Und wenn die nicht erfüllt sind, können wir das Ganze vergessen. Einmal, wir werden unser ganzes Leben für Gott sein. Wir werden ausrichten, was das Gott für uns hat. Wir werden vermutlich nie reich werden. Wir werden in den vollzeitlichen Dienst gehen. Sansibar ist der Platz und der Ruf, wo ich mich hinberufen fühle. Da möchte ich hingehen. Wenn Gott es schenkt, möchte ich viele Kinder haben. Wir werden viel aus dem Koffer leben, wir werden viel umziehen. Und irgendwann waren das so 10 Punkte, die auch nicht gerade unheavy sind. Und dann sagte sie, ja, das sind die 10 Punkte, die ich mir bei dir schon gedacht hatte, die da kommen. Und zu diesen Sachen kann ich Ja sagen. Und man hat gesagt, ja, wenn du Ja sagst, dann können wir ja anfangen. Ne? Also haben das sehr pragmatisch gestartet. Und nachdem das so klar war, wir haben uns dann auch ein bisschen kennengelernt, haben viel telefoniert. Ich habe damals noch in Hannover gelebt, sie in Stuttgart. Bin viel gependelt. Habe ich sie halt nach 6 Wochen gefragt, ob sie mich heiratet. Und wir sind dann zu meinem Papa gegangen. Und da war damals Pastor, hab gesagt, du, wir wollen heiraten. Und er meinte, das ist ja gut. Also mal gucken, jetzt machte er seinen Terminkalender auf. Im Oktober hätte ich noch Zeit. Wie wär's damit? Ich so, ja, das passt. Das waren dann so 3 Monate später. 4 Monate später. Wir haben dann zwischendurch noch schnell standesamtlich geheiratet, sodass das auch noch ging. Alles geklappt also. Und wir sind seit über 20 Jahren jetzt verheiratet. Glücklich, 6 Kinder, und ja, das, was wir uns damals vorgenommen haben, ist auch in Erfüllung gegangen. Nur so ein Tipp für die, die vielleicht noch nicht verheiratet sind, ist immer gut, die Grundlagen vorher festzuhalten, und darauf kann man dann auch bauen. Und weil sie weiß und ich weiß, dass das unsere Vorstellung ist vom Leben, haben wir das auch so gemacht. Wir selber sind immer noch unterwegs für die Mission. Wir sind für das Missionswerk Frontiers noch unterwegs. Damals, als wir 2006 ausgereist sind, haben wir uns diesem Missionswerk angeschlossen. Und Frontiers steht dafür da, Muslime zu erreichen. Und zwar Muslime in unerreichten Gebieten, in Ländern, wo noch kein Zeugnis Jesu ist. Und wir haben uns zum Motto gesetzt, Muslime in der Liebe Jesu zu dienen. Ihnen zu begegnen. Und dabei haben wir uns einen Grundsatz gemacht aus Römer 15, Vers 12, der besagt, dabei machte ich es mir zum Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Fundament gelegt hat. Unsere Mission ist Pioniermission. Das heißt, wir starten etwas, wo noch nichts war. Und als wir damals 2006 nach Sansibar ausgereist sind mit zwei Kindern, war nichts da. Und wir hatten eine harte Zeit und es war nicht so einfach. Wir sind wirklich durch sehr, sehr schwierige Zeiten gegangen, inklusive sehr schwierige Krankheiten. Ich habe einen schweren Motorradunfall gehabt, habe fast ein Kind tot gefahren, bin im Krankenhaus dort gestorben fast. Wir haben wirklich harte Zeiten durchgemacht. Aber Gott hat sich dazu gestellt und hat durch unseren Dienst etwas bewirken dürfen. Und die islamische Welt, das sind 1,7 Milliarden Menschen. Das sind ein Viertel der Weltbevölkerung. Ein Viertel der Weltbevölkerung, die den Weg zu Gott nicht kennt. Die den Weg als den einzigen Weg, den Jesus aufgezeigt hat, zum Vater zu kommen, die diesen Weg nicht kennen. Und manche werden vielleicht sagen, wow, das ist aber ein richtig harte Nuss. Sind das nicht unsere Feinde? Sind das nicht die, die das Christentum kaputt machen wollen hier in Europa? Sind das nicht die, die gegen uns sind? Der Islam vielleicht ja, aber der Mensch, der Moslem ist genauso geliebt wie du. Und diese Liebe ihnen entgegenzubringen, dass ich ihn sehe, nicht anhand seiner Religion, nicht anhand das, was er glaubt, nicht anhand das, wofür oft Islam steht, sondern dass ich ihn sehe als Mensch, als jemand, der genau das gleiche Recht hat wie du, Jesus kennenlernen zu dürfen und zum Vater kommen zu dürfen durch ihn. Und es ist das, wofür ich stehe, wofür wir als Familie stehen, wofür wir einstellen wollen, dass wir diese Menschen erreichen wollen. Und Teil unserer Arbeit dort ist es, diese unberührten Volksgruppen zu erreichen. Also es gibt weltweit über 1000 Unberührte. Jetzt habt ihr zwei verschiedene Wörter gehört. Unerreicht und unberührt. Das sind die missiologischen, sind das zwei verschiedene Definitionen. Unerreicht heißt, es gibt ein Zeugnis, aber die Menschen sind noch nicht erreicht. Also das Zeugnis Jesu ist da. Unberührt heißt, die kennen noch nicht mal eine Bibel, haben noch nie einen Christen kennengelernt. Und davon gibt es über 1000 Volksgruppen, die weltweit dieses Zeugnis noch nicht haben. Und wir haben uns als Frontiers das Motto gesetzt, genau diese Völker zu erreichen. Wir haben eine Priority List 100, das heißt, wir haben 100 Volksgruppen als Priorität gesetzt, wo wir sagen, da ist es wichtig, ein Zeugnis zu geben. Es sind eines der härtesten Plätze, die es gibt. Ja, wir haben Leute in Libyen, wir haben Leute im Sudan, wir haben Leute in Afghanistan, wir haben Leute in all diesen Ländern und wir haben auch Menschen unter uns, die als Märtyrer sterben. Aber die Bibel hat uns nie gesagt, dass Nachfolge easy sein wird. Die Bibel hat nie versprochen, dass Gehorsam simpel ist und dass Gehorsam nichts kostet, sondern Gehorsam Jesu gegenüber kostet dich dein Leben. Weil du gibst es in Gottes Hand. Und das ist das, wofür wir stehen. Wir haben letzten Monat erst unsere große Konferenz gehabt mit über 1800 Leuten. Wir haben 1200 Leute in allen muslimischen Ländern der Welt vertreten. Und diese Menschen leben unter den schwersten Bedingungen, Muslime zu erreichen. Ihnen das Evangelium zu bringen. Ihnen das zu bringen, was die Rettung bringt ihrer Seelen. Die Ernte ist groß und wir stellen fest, dass viele Muslime bereit sind, Jesus kennenzulernen. Wir stellen fest, dass viele, viele Muslime Jesus begegnen in Träumen, in Visionen, teilweise richtige Begegnungen haben. Ich war in Ruanda mit einem ehemaligen Moslem zusammen, der hat mir berichtet, wie ein Mensch immer wieder zu ihm kam, den er sonst nie kannte und dem die Bibel ausgelegt hatte, der danach immer wieder verschwand. Über Wochen ist er zum Glauben gekommen, ohne dass ein Christ ihm eigentlich erklärt hat, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wir kennen Menschen, die Begegnungen haben mit Jesus und ich hatte eine Iranerin bei mir, die erklärt hatte, Jesus, Hadi, erklär mir mal, ich habe mehrmals einen Traum gehabt im Iran und jetzt hier. Ich habe ein Kreuz gesehen und ein Schaf. Kannst du mir die Bedeutung erklären? Ich meine, da ist nicht mehr ganz so schwierig, da die Bedeutung zu erklären. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich habe festgestellt, ich komme mit Muslimen einfacher ins Gespräch über Jesus und über Gott als mit Deutschen. Und es fällt mir einfacher, mit ihnen zu begegnen und ihnen offen zu sagen, dass Jesus sie liebt und dass Jesus diesen Weg hat, als mit Deutschen, wo wir denken, wir sind doch das christliche Abendland. Ja? Also, 60% aller Menschen weltweit sind übrigens unerreicht. Das sind 4,4 Milliarden Menschen, sind noch unerreicht. Und davon sind 91% der Muslime unerreicht. Das sind 1,7 Milliarden. Und da habe ich eine Null vergessen, 127 Millionen Muslime noch unberührt in diesen 1000 Volksgruppen. Aber leider geht nur einer von 10 Missionaren geht dahin, wo das Evangelium auch noch nicht bekannt ist. Das ist traurig, das macht mich traurig. Das ist eines der Sachen, die ich ändern möchte. Ich persönlich möchte Menschen motivieren, in Gebiete zu gehen, die Pionierarbeit sind. Ja, die sind hart, aber es bedeutet, dort die Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Und leider gehen nur 1% der Spenden von Christen im Westen gehen dafür hin, diese unerreichten Volksgruppen zu erreichen. Und das ist schwierig, wenn man als Missionar mit einem sehr schmalen Budget arbeiten muss. Ja? Woher kriege ich Geld, um Bibel zu drucken? Woher kriege ich mal, und da braucht man nicht gerade mal wenig Geld, um sowas mal durchzuführen, ja? Wie lebe ich als Mensch dort unten? Wie schaffe ich es überhaupt, dort in den Gebieten zu leben? Das ist die Realität und ich möchte das auch nicht verstecken. Und ich möchte da ganz offen drüber sein. Ja, Jesus hat uns hingeschickt auf diese kleine Insel Sansibar, die liegt im ostafrikanischen Indischen Ozean. Geboren bin ich da unten im Süden in der Nähe von Tunduru, kannte somit die Sprache, ist meine zweite Muttersprache, die Sprache, die dort gesprochen wird. Und so war es relativ einfach, in Sansibar etwas zu starten, weil ich von Tag 1 an die Sprache konnte. Und dort haben wir dann eine Berufsschule und Autowerkstatt gegründet. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an die Zeit, wo ich darüber berichtet habe, auch hier in der Gemeinde. Dort haben wir versucht, den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen eine Möglichkeit zu geben, einen Beruf zu erlernen, der ihnen Zukunft gibt, der ihnen eine Möglichkeit gibt, ihre Familie zu ernähren. Dass ich also nicht nur die Botschaft bringe für ihre Seele, sondern ihnen auch etwas gebe, was holistisch, also ganzheitlich, ihnen auch Hoffnung gibt. Denn Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott möchte uns beschenken. Gott hat uns einen Verstand gegeben, dass wir was lernen dürfen, dass wir damit unser tägliches Brot auch verdienen dürfen. Und wir haben natürlich auch versucht, die Kultur kennenzulernen, einzutauchen in dem, was die Kultur vor Ort in Sansibar ausmacht, die sehr geprägt ist vom indischen, arabischen, omanischen Gebieten und natürlich auch aus dem afrikanischen. Ein Mix aus verschiedenen Kulturen. Und das ist etwas, was mich begeistert, festzustellen, dass es so viele verschiedene Kulturen hat, dass Gott so viele Facetten erlaubt hat, der Verschiedenheiten der Menschen. Und nichtsdestotrotz muss ich das Evangelium kontextbedingt so rüberbringen, dass es der Mensch auch versteht. Und ich möchte Ihnen nicht ein Christsein zeigen, was aus dem Westen geprägt ist, was aus unserer Kultur geprägt ist, sondern dass sie Jesus nachfolgen können in ihrem kulturellen Kontext. Dass meine Kultur kein Hinderungsgrund ist, Jesus kennenzulernen. Dass meine Kultur nicht sie hindert daran, Jesus nachzufolgen. Weil das macht's manchmal, selbst in unseren Gemeinden. Selbst in unseren Gemeinden können wir eine Kultur aufgebaut haben, die anderen Menschen es nicht erlaubt, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, weil wir anders sind. Weil wir herabsehen auf einen Menschen, der anders denkt, anders fühlt, anders kleidet, anders vielleicht ist. Ich gebe euch nur mal ein ganz kurzes Beispiel. Was hältst du von einem Christen in deiner Gemeinde, der zum Essen nie betet? Haben wir irgendeine Aufforderung in der Bibel, jedes Mal zu beten? Und doch werten wir einen Mensch ab, wenn er dies nicht tut. Oder? Also ist Kultur, ist ein Teil unserer Kultur, unserer christlichen Kultur, auf einmal ein Wert, eine Wertung eines anderen Menschen. Und da müssen wir drüber nachdenken. Muslime beten oft nach dem Essen. Was ist das Problem dabei? Wir beten, wie beten wir? Augen zu, oder? Kopf nach unten. Ja, und wenn unsere Kinder das nicht machen, dann gibt es manchmal Druck. Ja, und dieser Druck kann interpretiert werden bei Kindern, oh, Gott macht also Druck, dass wir die richtige Form der Gebetshaltung einhalten. Das nennt sich dann Kontextualisierung. Wie setze ich etwas in den Kontext? Wie kann ich machen, dass Kultur kein Hinderungsgrund ist, Jesus nachzufolgen? Und dass es von innen kommt, die Veränderung, und nicht von außen aufgedrückt. Denn das ist das, was Jesus sagt. Das ist das, was die Bibel sagt, dass Gott uns ein Herz gibt, ein fleischernes Herz gibt. Also ich war dort unten Kfz-Meister und Lehrer. Ich war Teil der Kultur. Hier bin ich in der Moschee, sitze dort mit in der ersten Reihe, bin dort Teil dessen, bin Trauzeuge einer muslimischen Hochzeit. Und am Freitagnachmittag bin ich da auch noch in die Moschee gegangen zum Freitagsgebet. Und vielleicht sagte ein oder andere, wow, wie kann das denn sein, dass du in ein Gotteshaus gehst von einem anderen Gott? Wisst ihr was? Ich glaube, Jesus wäre auch dort gewesen. Weil dort die Menschen sind, die Gott suchen. Weil es dort Menschen sind, die Gott brauchen. Weil dort Menschen sind, wo Jesus gewesen wäre. Und so konnte ich dort an einem Freitagnachmittag während der Moscheezeit über Jesus sprechen in der Moschee. Jesus soll da sein, wo er gebraucht wird. Jesus hat gesagt, ich bin da für die Kranken, nicht für die Gesunden. Wir haben Freunde und ich kann sagen, in Sansibar habe ich mehr muslimische Freunde als christliche Freunde. Die enger sind, die mich beschützen, bei denen ich eigentlich jedes Mal zum Essen eingeladen bin, mit denen ich beten kann, denen ich Jesus zeigen darf. Und doch ein Teil unserer Arbeit ist es natürlich auch, Christen zu trainieren, damit sie Muslime in ihrer Nachbarschaft erreichen. Dass Christen erkennen, dass Moslems keine schlechten Menschen sind, sondern dass es Menschen sind, die Jesus brauchen. Die wir lieben müssen mit unserem Herzen. Und ein Teil unseres Dienstes jetzt, wir sind 2016 wieder zurückgekommen nach Deutschland, ist es weltweit unterwegs zu sein. Ich leite und berate verschiedenste Entwicklungsprojekte weltweit, auch bei der Bundesregierung teilweise, wo ich das mache. Und lass mich durch die Bundesregierung jetzt zum Beispiel nächste Woche nach Sansibar fliegen, wo ich dann aber auch eine Woche in der Missionsbibelschule unterrichten werde. Und mein Projektsteuerer in Deutschland, der nicht gläubig ist, lässt das zu. Und so kann sogar die Bundesregierung den Dienst unterstützen und mitfinanzieren, den ich auf dem Herzen habe. Denn ich und du, wir repräsentieren Jesus, wo wir sind. Die Bilder, die ihr jetzt seht hier, das ist in Somalia, da bin ich in einem absolut unerreichten, völlig unerreichten Gebiet. Dort gibt es eigentlich keine Christen, dort gibt es niemanden, der dort ein Zeugnis geben kann. Und wenn ich dort unten bin, es ist dann ein bisschen gefährlicher. Das sind Somalis hier, das sind meine Bodyguards, die in der Zeit mich begleitet haben. Und nichtsdestotrotz durfte ich in dieser Zeit im Auto sitzend, ich hatte ein gepanzertes Auto, in dem ich sitzen musste, wegen den Anschlägen, die dort immer wieder passieren, konnte ich einer somalischen Frau, die dort Mitarbeiterin ist, etwas über Jesus erzählen. Und es ist nicht so, weil ich toll bin, sondern weil Gott uns befähigt, wenn wir gehorsam sind. Weil Gott uns die Kraft gibt und den Mut gibt, wenn wir einen Schritt wagen in das, was Gott uns auftragt. Gott ist mit uns. Und deswegen habe ich den Titel der Predigt auch genannt, Autorität durch Identität. Autorität durch Identität. Und die Identitätsfrage ist etwas, was uns in Deutschland eigentlich schon immer beschäftigt hat. Denn unser ganzes System, auch weltweit, ist darauf ausgerichtet zu wissen, wer bist du eigentlich? Wenn ich weltweit unterwegs bin, an verschiedenen Grenzen, wird immer etwas gefordert von mir. Und das ist was? Der Ausweis. Und was mache ich mit dem Ausweis? Meine Identität feststellen. Ein Verbrechen kann nicht aufgeklärt werden, wenn der Verbrecher, wenn das die Identität des Verbrechers nicht festgestellt werden kann. Das heißt, das ganze System ist eigentlich darauf ausgestellt, wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Und überall müssen wir uns ausweisen, uns zeigen. Und es ist ein Teil von uns geworden, dass wir wissen, wer wir sind. Und wenn jemand nicht weiß, wer er ist, dann hat er ein Problem mit seinem Selbstwert. Denn dann wird es schwierig, in sich selber zu wissen, wer du bist. Und unsere ganze Welt dreht sich eigentlich darum, dass wir versuchen, uns zu erklären, was wir tun, woher wir kommen. Und das, denken wir, ist oftmals unsere Identität. Wenn du gefragt bist, wer du bist, ist oftmals so die erste Frage, ja, ich bin der Hans-Dieter, okay, du bist dein Name, ist dein Name, aber wer bist du denn, was machst du denn? Und dann kommt meistens der Beruf, ja, ich bin Kfz-Meister. Aber das ist dann der Beruf. Aber wer bist du denn wirklich? Ja, ich bin ein Bürger dieses Landes, oder? Ja, ich habe ja einen Pass von diesem Land. Ich bin also ein Deutscher. Ja, das ist deine Nationalität. Aber wer bist du denn wirklich? Als ich um die 19 war, hatte ich genau das Problem. Ich wusste nicht, wer ich bin. Weil wir versuchen, unsere Anerkennung, unsere Identität, unseres Selbstwerts oft von außen zu holen. Oft durch unseren Beruf, oft durch das, was wir leisten. Oft durch das, was andere Menschen über uns denken, was andere Menschen über uns sagen. Oft durch das, dass wir Anerkennung versuchen zu bekommen von anderen Menschen. Und jeder Mensch versucht, Anerkennung zu bekommen. Jeder Mensch. Und ich war an einem Punkt angelangt mit 19 Jahren, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wer ich bin und ich fühle mich nicht geliebt und ich habe keine Anerkennung. Ich fühle mich wertlos. Und an dem Punkt war ich, wo ich irgendwann gesagt habe und in eine Depression gekommen bin und gesagt habe, weil ich wertlos bin, weil ich nichts nütze bin für diese Welt, für meine Menschen, für meine Mitbürger, für sonst wem, weil ich denke, dass mich niemand liebt. Und ich war der Sohn eines Pastors, ich war der Sohn eines Missionars. Ich war getauft, ich war wiedergeboren. Doch wollte ich dem Leben ein Ende setzen und sagen, wenn das der Punkt ist, dann braucht es mich auch nicht mehr. Und so habe ich einen Abschiedsbrief geschrieben und habe einen Selbstmordversuch probiert, der glücklicherweise nicht funktioniert hat. Ja, Amen. Und doch habe ich dann entschieden, mich von Gott abzuwenden, meinen eigenen Weg zu gehen. Und Gott hat mich wieder gerufen, hat mich etwas feststellen lassen und zu sagen, wenn jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nur diejenigen, die in dieses neue Reich, in dieses neue Land hineingeboren werden, sind Bürger dieses Reiches. Ich habe auf einmal festgestellt, wow, ich bin ja nicht nur Bürger Deutschlands, sondern ich bin ja Bürger des Himmels. Ich habe also eine Dual Citizenship, also eine Zwei-Staaten-Angehörigkeit. Nicht nur hier in Deutschland, nicht nur als Deutscher, sondern auch Bürger des Himmels. Es hat etwas mit mir gemacht. Auch wie Philipper 3, Vers 20 sagt, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Vom Himmel her erwarten wir auch unsere Rettung. Jesus Christus, den Herrn. Wir sie sind Teil dieses neuen Reiches. Und das gibt uns eigentlich, sollte uns eigentlich einen Wert geben. Und wenn wir unterwegs sind, so auch als Deutscher, haben wir ja auch Merkmale. Ja? Wenn ich dann an den Grenzen bin und sage, gebe meinen Pass ab, derjenige, ah, Deutsche, ah, Mercedes, ne? Und Porsche, dann kommt dann oft und ja, pünktlich und ja, Qualität und so. Also wir haben Merkmale, die uns irgendwie nach außen hin zeigen, dass wir Deutsche sind. Und interessanterweise sagt das Gott auch über uns Bürger des Himmels. Auch wir sollten nach außen hin Merkmale sein, dass wir Bürger des Himmels sind. Was sind diese? Galater 5, 22. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sollte nach außen getragen sein. So sollten wir erkennbar sein nach außen. Und Jesus hat auch gesagt gehabt, wenn die Liebe unter euch wird erkennbar machen, dass ihr meine Kinder seid, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, laut Matthäus 7, 22, darum an ihren Früchten wird man sie erkennen. Ja, wenn wir Deutsche schon diese äußeren Merkmale haben, sollten wir als Nachfolger Jesu doch auch diese Merkmale haben. Und wir sollten erkennbar sein in der sichtbaren Welt und in der unsichtbaren Welt. Es sollte eigentlich so sein, dass wenn wir auftreten, dass selbst die unsichtbare Welt Angst hat vor uns, weil Christus in uns ist. Wisst ihr, ich gebe euch mal ein Beispiel. Das ist mein normaler Pass. Ja? Ich habe die Nationalität eines Deutschen. Ich habe die Stellung eines Bürgers. Ich habe die Rechte eines Bürgers. Ich habe auch die Pflichten eines Bürgers. Ist ja nicht nur so, dass du in Deutschland nur Rechte hast. Du hast auch eine Pflicht. Du hast eine Pflicht, die Gesetzen zu gehorchen. Sonst wird es schwierig, Teil dieses Rechtsstaats zu sein. Habe ich eine Autorität als normaler Bürger über andere Menschen? Nein. Ich bin also nur normaler Bürger. Aber eines Tages habe ich den kennengelernt. Und das kam nicht von ungefähr, denn ich bekam von unserem deutschen Staat eine Stellung als Bürger, denn ich wurde Honorarkonsul. Ich bin ernannt worden vom Außenminister und vom Bundespräsidenten in meiner Funktion, Deutschland zu repräsentieren, wie als kleiner Botschafter auf der Insel Sansibar und Pemba. Und so durfte ich dann auch 2014 war das, unseren Bundespräsidenten Gauck kennenlernen und habe ihn begleitet auf seiner Reise dort auf Sansibar. Das Problem war allerdings, als ich ernannt wurde, dass die Botschaft es irgendwie versäumt hatte, mir eine Schulung zu geben, was das eigentlich bedeutet. Und jetzt war ich zwar eingeschworen, ja, ich war ein richtiges Fest und so weiter, habe die Einschwörung gekriegt, aber dann wechselte auch noch der Botschafter und so weiter und irgendwie ist das völlig untergegangen, was das eigentlich für mich bedeutete. Und es war jetzt zwar schön, dass ich jetzt einen Titel hatte, aber ich konnte damit gar nichts anfangen, weil ich gar nicht wusste, was das überhaupt, was für Rechte und Pflichten da überhaupt mit einhergehen. Und es dauerte echt super, super lang, das festzustellen. Ich stand an der ganz normalen Reihe am Flughafen, ging dahin, zeigte meinen Pass und auf einmal, ey, also nee, das ist nicht Ihr Eingang. Sie dürfen hier an der VIP kommen. Ja, da, okay. Ja, war mir gar nicht klar. Hätte ich gar nicht in Anspruch genommen. Hätte es mir nicht jemand anders gezeigt. Dann, irgendwann habe ich festgestellt, vor allem am Flughafen, da gibt's spezielles Lounge für die Politiker. Und somit durfte ich da auch auf einmal rein. Und irgendwann, ja, habe ich dann noch so ein spezielles Kennzeichen gekriegt hier, ich mal mitgebracht, CC, nicht Community Christians, sondern Community Konsulat. Und fuhr nachts entlang und mich hielten zwei Militärleute an mit Kalaschnikows und haben gesagt, aussteigen, Auto durchsuchen. Und da, das wollte ich jetzt nicht unbedingt, weil man nie weiß, was dann passiert könnte. Und ich sagte dem Officer da, könnten Sie mal kurz ans Kennzeichen gucken? Und er ging rum, guckte sich aufs Kennzeichen, kam direkt wieder zurück. I'm sorry, Sir, bitte fahren Sie weiter. Wow, dachte ich, meine Güte, was kann so ein Kennzeichen doch auf einmal ausmachen? Naja, auch die Geschwindigkeitsbegrenzungen galten dann nicht. Ich dann auch irgendwann festgestellt habe, dass das kein Problem ist. Also, nach einer Weile des Hineinwachsens in diesen Titel habe ich festgestellt, wow, ich habe Privilegien, hätte ich die nicht gewusst, hätte ich die gar nicht in Anspruch genommen. Und so arbeitete ich mich da rein und stellte dann auch irgendwann fest, dass ich auch Beflaggung fahren darf, dass ich da so ein Schild an dem Dings haben darf, dass meine Räume im Grunde genommen deutsches Hoheitsgebiet sind. Und da habe ich dann auch die Bibeln gelagert für die Mission und so. Und irgendwann festgestellt, die dürfen gar nicht mein Gepäck durchsuchen, habe ich also Bibeln da reingetan. Also die deutsche Regierung hat mir geholfen, das Evangelium weiterzubringen. Und ich habe dann auch... Also ich habe irgendwann festgestellt, dieser Titel kommt mit Autorität. Und in politischen Begegnungen, ich musste auch in politische Begegnungen hinein, ich durfte dann auch ins Parlament und so weiter. Ich wurde auf einmal beachtet und das, was ich sagte, hatte ein Wahnsinnsgewicht. Ich konnte mit Ministern reden, ich konnte Ministern zurechtweisen und ihnen auch sagen, wo sie hingehen sollen und nicht. Der Bundespräsident wollte zum Beispiel die Minister nicht dabei haben, aber das Interessante ist, es veränderte meinen Selbstwert. Es veränderte meinen Selbstwert. Ich ging nicht mehr rein in eine Sitzung und setzte mich einfach in die letzte Reihe, sondern ich saß mich hin und wusste meiner Stellung, um meine Stellung. Warum? Weil ich wusste, hinter mir steht der ganze Staat Deutschlands und ich repräsentiere den Staat Deutschlands. Ihr habt das ein paar Mal ausgenutzt für die Mission, aber sonst habe ich natürlich Deutschland repräsentiert. Und in dem Moment, wenn ich was gesprochen habe, war es, als wenn der deutsche Staat sprach. Und das hatte natürlich Gewicht. Es war was ganz anderes. Es veränderte etwas in mir und es beendete mein Bewusstsein der Autorität, die mir eigentlich gegeben worden ist, die ich aber hätte nie in Anspruch genommen, wäre ich mir dessen nicht bewusst gewesen. Geworden, weil es ja ein Reinlernen war in das Ganze. Und das Coole ist dabei noch, dass wenn du so einen anderen Pass hast, dass du nicht nur Deutscher bist, dass du zwar eine Stellung hast als Konsul, dass du Rechte hast eines Bürgers, aber dass du auch Immunität genießt. Das heißt, ich konnte in meinem Dienst etwas gegen das Gesetz machen und das Gesetz konnte nichts gegen mich machen. Ich hätte einen Fehler machen dürfen, der eigentlich gesetzlich geahndet wird, aber ich bin immun. Und durch die Autorität des Staates Deutschlands konnte ich Dinge tun, die ich vorher nie hätte tun dürfen als ganz normaler Bürger. Das heißt, meine Stellung wurde durch eine höhere Instanz mir gegeben. Und meine Autorität und Bewusstseins meiner Privilegien wuchs, als ich mehr und mehr gelernt habe, was für eine Autorität und was für ein Privilegium ich eigentlich habe. Mit diesem Bewusstsein konnte ich das dann auch ausüben, und zwar mit Autorität und mit einem Selbstbewusstsein, das ich vorher nie hatte. Und das hat mich erinnert an ein Problem. Denn Satan sagt oft über uns, du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Deine Identität wird bestimmt von dem, was du getan hast. Deine Identität wird bestimmt von dem, was andere Leute über dich reden und denken. Und dein Verhalten bestimmt, was du über dich selber glaubst. Dein Verhalten bestimmt, was du über dich selber glaubst. Wir Christen sind Bürger des Himmels geworden, aber nicht nur Bürger, sondern die Bibel sagt, wir sind Könige. Wir sind Priester und Propheten. Wir sind Freund Christi. Wir sind Erbe an Christi Stadt. Wir sind seine Kinder und wir denken immer so, kleine Kinder, die haben ja gar nichts zu sagen und so weiter. Nee, wenn Gott sagt, du hast die Sohnschaft, dann heißt das in dieser Kultur Sohnschaft mit Autorität. Der Sohn konnte dann ein Erbe belangen, wenn er in einem gewissen Alter war. Dann war er rechtens für den Vater Geschäfte abzuschließen. Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Ring, den der Sohn gekriegt hat, war der Siegelring der Familie. Das heißt, der Sohn durfte in der Autorität des Vaters Geschäfte abschließen. Und wir glauben leider oft diesen Lügen. Und deswegen nehmen wir oft nicht das in Anspruch, was Gott eigentlich für uns hat. So wie ich zwar diese Stellung bekommen habe, selbst diesen Pass bekommen hatte, aber nicht wusste, was damit zu tun, was damit einhergeht, was für eine Autorität ich eigentlich habe. Und weil ich dieses Bewusstsein nicht hatte, habe ich es nicht ausgeübt. Und so sehe ich oft bei uns Christen, bei uns Nachfolgern Jesu, dass wir so oft nicht wissen, was für eine Autorität wir eigentlich in Christus bekommen haben. Mit was für einem Selbstbewusstsein wir eigentlich rein können. Und Selbstbewusstsein ist nicht Stolz, Leute. Selbstbewusstsein ist zu wissen, wer ich bin in Christus. Wir nennen das oft Stolz, oder das ist eine Lüge des Satans. Wir nennen es oft Demut, wenn wir uns zurückhalten und Dings machen. Nein. Jesus hat uns beauftragt, zu gehen, zu heilen, Dämonen auszutreiben. Er hat gesagt, wir sollen das Evangelium weitergeben, mit Autorität. Und da heißt es nicht, in der letzten Reihe zu hocken, sondern da heißt es eigentlich, mit Selbstbewusstsein nach vorne zu gehen, zu wissen, dass hinter uns ein Staat steht, der größer ist als alle Staaten der Welt. Und das ist der Staat des Himmels. Und einen König hinter uns zu wissen, der König dieses Universums ist und nicht nur dieser Welt, des Universums. Wir sind Botschafter des Reiches Gottes. Das hat die Bibel gesagt. Und wenn du Botschafter bist, bist du so etwas, was ich gemacht habe als Konsul. Ich repräsentiere in meiner Stellung einen Staat, einen König, eine höhere Instanz. Und das ist, als wenn der Staat selber da wäre. Christus hat uns berufen, in diese Stellung hineinzukommen. Und doch glauben wir oft diesen Lügen. In Johannes 1, 12 bis 13 steht, aber alle, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Kind mit Stellung, Leute. Nicht nur Kind mit nichts, Kind mit Stellung. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gegeben hat. Wir sind hineingeboren in dieses neue Reich hinein. Hineingeboren mit einer Stellung. Hineingeboren mit einer Identität, die besagt, du bist Kind Gottes. Du hast Autorität in dieser sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Was habe ich früher Angst gehabt vor dämonischen Mächten? Und das macht mir nicht mehr aus. Und glaubt mir, wenn du in solchen Ländern unterwegs bist, ist es nicht selten, dass du Begegnungen hast, aber auch in Deutschland. Und allein, dass ich weiß, dass ich in Christus bin und ich Christus repräsentiere, drehe ich mich oftmals im Bett nur noch um. Was soll er mir haben? Mich auffordern, noch 3 Stunden zu beten, dann bin ich müde, am nächsten Morgen bin ich gerädert, greife dann meine Frau an, weil ich die Nacht nicht geschlafen habe. Nein, ein gesunder Schlaf ist das, was uns Gott geben möchte. Also lass mich in Ruhe, denn Gott ist mit mir. Ich mache da nicht mehr lange rum, Leute. Ja, denn das Bewusstsein meiner Identität in Christus, das Bewusstsein der Autorität, die ich in ihr habe, verändert mein Selbstwert, verändert meinen Charakter, verändert mein Selbstbewusstsein anderen Menschen gegenüber, den Unsichtbaren wie den Sichtbaren in der sichtbaren Welt. Und Christus hat uns als Himmelsbürger hineingemacht. Wir haben eine Nationalität als Himmelsbürger. Wir haben eine Stellung als Botschafter, König und Priester. Wir haben Rechte als Bürger und weißt du was? Wir auch genießen Immunität, weil nichts, was wir falsch machen können, Christus ist schon dafür gestorben. Deine Sünden sind schon vergeben, auch die zukünftigen. Sie sind schon vergeben. Du hast eine Pflicht, die Botschaft zu verkündigen. Und du hast eine Autorität durch den allmächtigen Gott erhalten, weil du Vertreter des Königs des Himmels bist. Du bist Vertreter des Königs des Himmels. Und deine Identität sagt, du bist Botschafter, Erbe, Kind Gottes, Priester und König, Freund Gottes, heiliger Überwinder und du bist eine neue Schöpfung. Und weil ich weiß, dass wir Menschen das so oft vergessen, habe ich euch heute ein kleines Geschenk mitgebracht und verleihe euch durch meine Autorität einen Pass. Und zwar einen Pass des Himmels, der besagt, dass du Botschafter an Gottes Stelle bist. Und das ist wie ein Diplomatenpass, weil er im Grunde genommen die gleichen Rechte und Pflichten gibt. Du vertrittst den König. Du bist Botschafter. Und in Markus 16, 15, 18 steht, die Zeichen aber, die folgen werden, die da glauben. Und wir versetzen oftmals Glauben mit Gefühl. Glauben ist es, zu entscheiden, dass die Wahrheit Gottes richtig ist und dass ich dementsprechend gehorche. Glauben ist Gehorsam der Wahrheit Gottes gegenüber und nicht nur ein Gefühl. Glauben ist es, Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Nicht umsonst sagt die Bibel eigentlich, und wir lesen meistens nur das Gleiche, nur dass den Anfangssatz Abraham wurde errettet durch seinen Glauben. Nein, da steht es weiter, und er verließ seine Heimat und ging dahin, wo Gott ihn hingeschickt hat. Gehorsam. Gott hat dir diese Stellung verliehen. Deine Autorität wird durch den Grad deines Bewusstseins, deiner Identität und Stellung bestimmt. Das nochmal sacken lassen, ne? Deine Autorität wird durch den Grad deines Bewusstseins, deiner Identität und Stellung bestimmt. Lass dir bewusst werden, wer du bist in Christus. Lest die Verse durch, die ich dir da drauf geschrieben habe. Sprich das über dich aus, dass diese Wahrheit in dich einsinkt. Und dann handle danach und du wirst feststellen, dein Selbstwert verändert sich, weil du weißt, wer du auf einmal bist in Christus. Er bestimmt deine Identität und nicht das, was andere Leute über dich sagen. Er bestimmt, wer du bist und nicht die Welt. Nicht dein Beruf, nicht deine Familie, sondern er tut es. Lass uns diesen Stellung ausüben. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Die Zeichen aber, die da folgen, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen werden. Das ist Teil unseres Dienstes als Botschafter Christi. Das ist der Auftrag, den wir gekriegt haben, jeder von uns. Das zu repräsentieren. Sei dir bewusst, egal wo du hingehst, du repräsentierst den König. Du repräsentierst den König, denn die Wahrheit über dich ist, du bist ein Heiliger, von Gott gerecht erklärt, der manchmal sündigt. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über dich, für dich getan hat. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über dich sagt. Und was du über dich selber glaubst, bestimmt dann auch dein Verhalten. Was du über dich selber glaubst, bestimmt auch dein Verhalten. Christus ist für euch. Und wenn du dir heute bewusst bist, hey, ich bin vielleicht noch gar nicht Bürger dieses Himmels. Ich würde gerne Bürger werden. Ich möchte auch diesen Pass bekommen, den jeder bekommt, der in das Himmelreich Gottes hineinkommt. Dann darfst du nachher mit einem von den Ältesten oder mit mir sprechen und wir machen das fest heute. Und wir bringen dich da rein. Und wir helfen dir zu wissen, dass du Botschafter bist, dass du Kind Gottes bist. Den anderen von euch gebe ich zur Erinnerung mit. Lest das Ding durch, täglich am besten, so dass es Teil deines Lebens wird, was Christus für dich vorhat und was Christus noch mit dir vorhat, auch in dieser Welt. Egal wie schwach du dich fühlst, egal wie unzulänglich du dich fühlst, Gott befähigt auch den Unbefähigsten. Gott befähigt denjenigen, der gehorsam ist, seinem Wort gegenüber. Amen. Jetzt bete ich noch für euch. Ist das okay? Ja? Und dann würde ich euch noch gerne ein bisschen was anderes reinbringen. Danke, Vater, für diese Botschaft, Herr, die in unser Herzen hineinkommen darf, Herr. Danke, Jesus, dass du uns hineingestellt hast in das Himmelreich Gottes, Herr. Und ich bete, Herr, dass dieses Bewusstsein in uns hinein sagt, Herr, dass es Teil unseres Lebens wird, egal wo wir hingehen, dass wir wissen, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter des Himmels, des größten Königs dieses Universums, Herr, dem Schöpfer selber. Und ich bete, Herr Jesus, dass du uns in dem Alltag immer wieder daran erinnerst, dass wir das sind, Herr, dass du uns veränderst dadurch. Und dass wir die Botschaft anderen Menschen weitergeben, Herr Jesus, dass du auch für sie diesen Pass auch für sie hast, Herr. Und zwar Teil des Himmels zu werden, Teil des Himmelreiches zu werden. Danke, Vater, für deine Gnade und deine Treue, Herr Jesus. Und ich segne diese Gemeinde, Herr Jesus, dass du sie multiplizierst, Herr. Vater, dass hier wirklich Kräfte herauskommen, dass Menschen das anzieht, Herr Jesus, dass Menschen merken, Herr Jesus, hier kann ich einen Eintritt erlangen in das Reich des Himmels. Hier kann ich hineinkommen und Kind Gottes werden. Hier finde ich einen Weg, hier finde ich Ruhe, Frieden, Befreiung, Herr. Und ich bete, Jesus, dass du sie Gemeinde segnest damit, Herr. Und dass du Menschen herausrufst, Herr Jesus, in deinen Dienst hinein aus dieser Gemeinde, Herr. Danke, Herr Jesus, dass du mit ihnen bist. In Jesu Namen. Amen.